Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute werfen wir einen Blick auf den Sozialkompass in Nassau. Was genau steckt hinter diesem Angebot? Wer nutzt es? Und warum ist es für unsere Region so wichtig? Darüber spreche ich im Interview mit Horst Engel und Bernd Friedrich. Viel Spaß! Wer in Nassau unterwegs ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der kommt in der Gerhard-Hauptmann-Straße 1 Richtung Amtsplatz an einem Schaufenster mit grün-orangefarbener Beschriftung vorbei, dem Sozialkompass. Schon beim Reinkommen merkt man, hier geht es nicht nur um Beratung, sondern um Begegnung und echte Unterstützung. Der Sozialkompass ist für viele in Nassau und Umgebung eine erste Anlaufstelle, egal ob es um Hilfe bei Anträgen geht oder um Unterstützung in einer schwierigen Lebenslage. Heute möchte ich herausfinden, was diesen Ort so besonders macht, wie hier ganz konkret geholfen wird und warum dieses Angebot gerade in kleineren Städten so wichtig ist. Dafür spreche ich mit Horst Engel und Bernd Friedrich vom Sozialkompass. Schön, dass ihr heute Zeit für dieses Gespräch habt und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Wir danken auch dir, dass du heute bei uns bist und uns mal interviewst über unsere Tätigkeiten oder Erfahrungen sammeln wird, was wir alles tun.
Und genau darum soll es heute gehen. Wie lange gibt es denn den Sozialkompass schon?
Der Sozialkompass wurde im Jahre 2015 als Beratungs- und Informationszentrum gegründet und wird dankenswerterweise von der Günter und Ilse Leifert Stiftung gefördert, jährlich.
Warum ist der Sozialkompass denn damals entstanden? Also was waren die Beweggründe dafür?
Die Beweggründe, den Sozialkompass so ins Leben zu rufen, wie er heute ist, hat viele Ursachen. Mhm. Insbesondere ist es so, dass immer mehr Menschen soziale Leistungen in Anspruch nehmen. Sei es jetzt beim Jobcenter, sei es beim Sozialamt, sei es über die Kreisverwaltung, in den Bereichen, wo die Kreisverwaltung zuständig ist und hier als Beispiel mal die Ausländerbehörde, ist es einfach nicht mehr möglich, dass sich die Kolleginnen bzw. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort nicht mehr so intensiv um Einzelfälle kümmern können. Mhm. Ständige Änderungen von Gesetzesvorschriften, ständige neue Vorgaben, die über den Bund oder über das Land kommen, schränke das sehr ein. Und das war auch mit die Ursache, dass dann irgendwann gesagt wurde, es wäre schön, wenn es so eine Stelle gäbe, die so ein bisschen unterstützt und vielleicht auch den einen oder anderen damit entlastet, unter anderem vielleicht auch die Verwaltungen. Und das war Ursache, den Sozialkompass damals zu gründen. Mhm. Andere Gründe sind auch die eingeschränkte Mobilität, beziehungsweise dass die Behörden früher mal eher dezentral irgendwo verteilt waren. Ich kann mich erinnern, dass es in Nassau mal eine AOK gab, wo man dann auch ganz einfach kurze Wege hatte. Mhm. Mittlerweile gibt es auch in Nassau kein Sozialamt mehr vor Ort, sondern das ist jetzt bei der Verbandsgemeinde in Bad Ems zentral angesiedelt. Und dann haben halt viele Menschen auch aus Altersgründen, aber auch aufgrund der eingeschränkten Mobilität auch dahingehend, dass, wenn ich zum Beispiel auch in Attenhausen wohne, habe ich große Probleme mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Nassau oder auch sogar nach Bad Ems zu kommen. Ja. Dann uns hier als Anlaufstelle suchen und wir dann auch entsprechend weiterhelfen können.
Womit ist der Sozialkompass denn 2015 gestartet und wie hat sich das Angebot, das Portfolio, sag ich mal so, auch erweitert über die vergangenen Jahre?
Gestartet ist er eigentlich mit der Migrationswelle. Mhm. Selbst es gibt noch Aufzeichnungen, wo Eingewanderte oder Neubürger aus Syrien und so weiter hier zum Beispiel diese Büroräume gestrichen haben, mhm, als Gegenleistung, dass man ihnen geholfen hat.
Ach, klasse.
Das gibt es auch noch heute, mhm, Unterlagen darüber. Und dann kam natürlich eins nach dem anderen. Es kam die Migrationswelle, dann kamen dann diese ganzen Geschichten mit Wohngeld, mit Anträgen für Renteversicherung, mit Aufenthaltserlaubnissen und das Bürgergeld und Grundsicherung. Mhm. Das ist alles nach dem Sozialgesetzbuch 2 und 12, wo praktisch geregelt ist, wer Bürgergeld und Grundsicherung bekommt. Da gibt es ja zwei Unterschiede. Einmal Bürgergeld und Grundsicherung für erwerbsfähige Arbeitssuchende. Früher war das Arbeitslosengeld 2, da übernimmt der Jobcenter die Zahlung. Oder es gibt die Sozialhilfe und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bei nicht oder dauernd nicht erwerbsfähigen Menschen, da erfolgt die Bezahlung durch das Sozialamt der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Ne? Lastenzuschuss, Wohngeld, das sind alles solche Dinge, die die Leute irgendwo in der Zeitung gelesen haben, dass sie da einen Zuschuss bekommen könnten.
Yeah.
Und dann kommen die zu uns und fragen, stimmt das, was wir da gelesen, was wir da gehört haben? Können wir da eventuell auch was bekommen?
Mhm. Wie bleibt ihr eigentlich selbst up to date, wenn ich das mal so fragen darf? Also ich habe jetzt unglaublich viele Wörter, auch Fachbegriffe gehört. Ihr müsst ja auch selbst fähig sein, euch da immer wieder neu einzuarbeiten, die Anträge auch zu verstehen, zu kennen. Wie funktioniert das? Wie viel Arbeit muss man auch da reinstecken, immer zu wissen, was gerade aktuelle Verordnung auch ist?
Also zu meiner aktiven beruflichen Zeit war ich lange Jahre Sachbearbeiter beim örtlichen Sozialamt und bin danach gewechselt, als es losging mit Arbeitslosengeld 2, jetzt Bürgergeld, zum damaligen Jobcenter hier im Rhein-Lahn-Kreis und war dort in der Leistungssachbearbeitung tätig und aus dieser Zeit habe ich ganz viele Kenntnisse. Mhm. War auch da für den Leistungsbereich tätig, insbesondere der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II, also sprich Arbeitslosengeld II. Und aus dieser Zeit habe ich, wie gesagt, viele Kenntnisse mitgenommen und halte mich auch aktuell ständig auf dem Laufenden, indem ich mich einlese, mir Rat nachhole bei ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei den Jobcentern und dadurch auch sehr aktuell noch in der Rechtsmaterie kundig bin.
Mhm.
Ja. Auch auf meiner langjährigen Tätigkeit auf dem Sozialamt ist mir sehr geläufig, wie Verwaltung funktioniert, insbesondere im sozialen Bereich, und kenne mich auch ganz einfach in diesen Zuständigkeiten aus, wer für was zuständig ist, wer für welche Leistungen zuständig ist, welche Voraussetzungen die einzelnen Leistungsansprüche beinhalten und kann da vor Ort gezielt Einzelpersonen, die hierher kommen, natürlich auch unter Berücksichtigung des Datenschutzes, gezielt beraten. Beraten heißt Wege aufzeigen, wo Antragstellung erfolgen kann und wir unterstützen auch dann, wenn ein Kontakt hergestellt ist, bei dem Ausfüllen von Anträgen, bei den Formularen auszufüllen und reichen das dann auf Wunsch der Kunden unmittelbar selber ein. Oder aber wir machen die Antragsbearbeitung so fertig, dass sie von unseren Klienten hier fix und fertig bearbeitet mit allen Anlagen bei den Behörden eingereicht werden können.
Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja auch, diese Dienstleistung ist für die Klientinnen und Klienten komplett kostenlos. Also wirklich ein ganz, ganz großartiger Service für alle, die an irgendeiner Stelle irgendwo stehen, nicht weiterkommen und einfach Unterstützung benötigen. Du hattest das gerade angesprochen, dass du viele Jahre Erfahrung hast. Wenn ich jetzt gerade diesen Wechsel vom Offline zur Online-Welt sehe, dass immer mehr Anträge auch digital ausgefüllt werden müssen, ist das eine große Hemmschwelle? Ist das ein großes Problem bei den Klientinnen und Klienten?
Also ich sag mal so, jeder redet ja von unserem digitalen Zeitalter und auch aktuell ist ja KI ein Thema, was überall in aller Munde ist. Wir haben halt eben auch hier viele, viele Menschen, das sind noch nicht mal Ältere, sondern auch Jüngere, die alles mit dem Handy machen.
Ja.
Gerade die Jüngeren. Aber unterm Strich, das Equipment fehlt, um zum Beispiel Sachen auszudrucken, die gebraucht werden bei den Behörden, um die einzuscannen und damit die Online-Anträge entsprechend bearbeitet werden können. Und das fehlt diesen Leuten ganz einfach. Das wird einfach vorausgesetzt, man bietet das den Leuten an, dass das online passieren kann. Aber vielen fehlt eigentlich dieser, einmal der Zugang und auch dieses damit umgehen.
Ja.
Und für viele ist es einfacher, einfach ein Formular vor sich zu haben, um das auszufüllen. Da gibt es aber dann auch wieder die Problematik, was muss ich denn wie wo eintragen? Mhm. Ja, und da unterstützen wir. Mhm. Ja, dass wir machen auch Sachen digital, was wir machen können, von unserer Seite her. Aber so eine Antragsbearbeitung läuft dann bei uns über Papier. Mhm. Ja, in der Regel. Das heißt, die Leute kommen hierher, haben ihre Anträge dabei. Wie gesagt, aufgrund meiner Kenntnisse weiß ich, wenn eine Anlage fehlt, die laden wir uns runter, füllen die aus und dann machen wir aber mit diesen Anlagen, die ursprünglich gefehlt haben, aber von uns dann bereitgestellt werden, komplett. Sodass eigentlich ein Antrag, der bei uns gestellt wird, vollständig ist.
Mhm. Welche Herausforderungen oder welche Schwierigkeiten haben die Klientinnen und Klienten denn noch? Also einmal dieses Equipment ist eine große Hürde. Ich kann mir vorstellen, dass auch sprachliche Barrieren eine Hürde sind. Was gibt es da noch für Herausforderungen?
Einmal die sprachlichen Barrieren, das ist ganz extrem manchmal. Und dann kommen die zu uns, haben die ihr Smartphone dabei, sprechen in ihrer Sprache ins Smartphone, sagen dann Translate, übersetze mir das. Und dann wird das übersetzt und dann zeigen die uns ihr Smartphone und wir lesen das dann ab.
Ne? Mhm.
Das hält eine ganze Zeit lang auf bei so einem Antrag für Aufenthaltserlaubnisse und so weiter. Die bestehen ja aus 7, 8, 9 Seiten.
Ja, Wahnsinn.
Und dann hält das dann auf.
Ne? Mhm.
Das sind dann einmal die Sprachbarrieren. Und dann ist es ja auch, die Leute verstehen die Gesetzesvorschriften nicht.
Mhm.
Selbst wir haben manchmal Schwierigkeiten, wie meint der Gesetzgeber das denn jetzt? Da muss man das 2, 3 Mal lesen, bis man es auch kapiert.
Mhm.
Und dann ist es immer, wissen die Leute auch gar nicht, habe ich jetzt einen Anspruch, habe ich keinen Anspruch? Wir müssen dann da ins Detail gehen. Zum Beispiel bei Wohngeldanträgen müssen wir zum Beispiel fragen, wie viel Vermögen haben Sie? Oder beim Antrag auf Grundsicherung, da dürfen Sie nur so und so viel Vermögen haben als Alleinstehende. Und dann kommen immer Top-Zuschläge für, wenn die Kinder da sind oder wenn die Ehefrau da ist. Das sind alles so Dinge, die man die Leute fragen müssen. Und das sind die Angst zum Beispiel, bei den Behörden vorzusprechen. Bei uns sind die Leute ein bisschen lockerer.
Mhm.
Aber bei den Behörden haben sie auch ein bisschen Angst, weil sie sagen müssen, da muss ich alles sagen. Und bei uns versuchen sie dann so, naja, das und das habe ich. Wenn wir dann nachfragen, ja, da ist noch was, aber das muss ich dann nochmal klären. Ne? Das ist dann auch sowas.
Also Vertrauen spielt hier auch eine ganz große Rolle,
das
die
wirklich,
man hat.
Das Vertrauen ist also, spielt hier eine große Rolle. Ne?
Ja.
Die denken auch nicht, dass wir die Leute ausfragen, dass wir alles unbedingt wissen müssen. Die brauchen auch keine Angst haben, dass wir sagen, der hat 10 Euro mehr, wie er angegeben hat.
Mhm.
Das machen wir nicht. Wir wissen ja, wie es um die Leute steht, die zu uns kommen. Dass sie in der Not zu uns kommen, weil sie nicht mehr finanziell über die Runde kommen, sagen wir mal so. Ne?
Mm. Ja, und es herrscht ja auch eurerseits Vertraulichkeit und Datenschutz, den ihr einhalten müsst.
Ja,
absolut.
And I'm feeling lucky. In the the soft sand, smiling hand in hand. Love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky. Fly on the wings of love, fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky.
Kann man sagen, dass es so einen klassischen Klienten, eine klassische Klientin gibt, die zu euch kommt? Also wer kommt zu euch? Wer besucht euch hier im Sozialkongress?
Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir klassische Klienten haben, die immer wegen dem gleichen Problem kommen. Also es geht viel um soziale Aspekte, wie jetzt Grundsicherung, Bürgergeld. Das haben wir ja auch jetzt schon so, denke ich, ausführlich schon dargelegt. Es geht auch zum Beispiel darum, Wohngeld. Mhm. Wer kann Wohngeld bekommen? Ja? Es geht um Kinderzuschlag. Damit ist nicht gemeint Kindergeld, sondern Kinderzuschlag. Mhm. Das können zum Beispiel Leute bekommen, die ein geringes Einkommen haben, aber durch die Gewährung von Kinderzuschlag nicht beim Jobcenter vorsprechen müssen, sondern mit dem Einkommen, was da ist, plus Wohngeld, plus Kinderzuschlag, besteht keine Bedürftigkeit. Mhm. Und das können wir prüfen. Mhm. Ja? Auch durch die Verbindung zum Jobcenter ein Anruf, in der Regel reicht das, oder vielleicht auch nochmal, einfach nochmal, um sich zu vergewissern, und dann können wir die Leute entsprechend beraten und können denen schon sagen, du brauchst nicht zum Sozialamt, du bist arbeitsfähig, du kannst zum Jobcenter, aber mit Kinderzuschlag kriegst du das so geregelt und du brauchst nicht zum Jobcenter. Das heißt, wir ersparen den Leuten auch Wege. Mhm. Wobei man immer wieder sagen muss, wir weisen die Leute auf ihre Möglichkeiten hin. Antragstellung erfolgt dann von den Leuten, gegebenenfalls mit Unterstützung, aber entscheiden tun nicht wir, sondern entscheiden tut immer die Stelle, die, sage ich jetzt mal, für die Leistungsgewährung zuständig ist. Ja. Das sagen wir auch immer wieder den Leuten. Wir sind nur eine Stelle, die berät. Wir zeigen ihnen Wege auf. Mhm. Eine Entscheidung treffen über Leistungen tut nur die Stelle, die auch dafür zuständig ist.
Also ein Kompass im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wir weisen die Leute darauf hin, dass Möglichkeiten besteht, Befreiung von Zuzahlung von Medikamenten, Feststellung einer Schwerbehinderung, die unter Umständen auch bei der Leistungsgewährung eine Rolle spielen kann, dass es einen Mehrbedarf gibt.
Wobei man das sagen muss bei der Schwerbehinderung, dass die Bearbeitungszeit bei dem Versorgungsamt in Koblenz, die dafür zuständig ist, fast ein Jahr dauert.
Also so ist unsere Erfahrung. Ist.
Und dann kommt irgendwann dann mal Schreiben, ja, Sie haben eine Schwerbehinderung von 30, 40, 50, 60, 70, 80%. Und dementsprechend können wir den Leuten auch dann empfehlen, dass sie keine Rundfunkgebühren mehr einen Antrag auf Rundfunkgebührenbefreiung stellen können, dass sie umsonst mit der Bahn fahren dürfen, Kfz-Steuer befreit werden, je nach Grad der Behinderung.
Ja, also Dinge, die ein Normalsterblicher ja gar nicht so weiß. Das sind für mich aktuell alles vollkommen neue Informationen, die ihr natürlich alle auch habt.
Ja, wir haben, was auch sehr viel angefragt wird, ist hier Pflegegrad. Mhm. Mein Partner, ein Familienangehöriger, der ist, wie ist das mit Pflegegrad? Was muss man machen, und, um den zu bekommen? Und da arbeiten wir ganz eng zusammen mit dem Pflegestützpunkt Bad Ems-Nassau. Mhm. Ja, da ist eine Dame, die rufen wir an und dann kommen die nach Hause und berät die Leute vor Ort, wo das erforderlich ist. Ja. Wie gesagt, Schwerbehinderung hat er schon angesprochen. Formulierung bei Schriftwechsel. Ja, oft kommen auch Leute, die einfach nur mal eine Unterstützung brauchen, weil sie Post vom Amtsgericht bekommen haben oder was weiß ich wo wir uns auch dann mal hinsetzen, so ein bisschen hinterfragen, warum, wieso, weshalb und dann auch Schriftwechsel formulieren. Mhm. Wir haben auch hier schon Bewerbungsschreiben geholfen, mit Bewerbungsschreiben zu entwerfen. Mhm. Also so diese Bandbreite, die hierher kommt, die ist schon sehr, sehr breit. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da speziell nur dieser Personenkreis kommt, sondern es kommt wirklich alles. Wir helfen auch bei Problemen mit dem Handy. Das sind oft nur kleine Dinge, die dann die Leute hierher kommen und fragen, könnt ihr uns da nicht mal helfen? Oder wir haben jemanden an der Hand, wo wir sagen, wir schicken ihnen jemand. Ja. Ja, da haben wir einen festen Ansprechpartner, den rufen wir an. Und wenn das den Leuten recht ist, dann schicken wir den zu denen nach Hause. Mhm. Ja, also da ist die Bandbreite ist schon groß. Und wir hatten jetzt aktuell einen Fall, wo wir auch eng zusammenarbeiten mit dem sozialpsychiatrischen Dienst, wenn es um Betreuung geht.
Ja. Ja. Ja.
Es kommen hier Leute auch her, die fragen an, ich komme nicht mehr zurecht, ja, ich habe hier mal Post mitgebracht, dann kommen dann solche Berge von Post, wo wir auch dann mal denen die Post sichten. Mhm. Ja, und dann kommt von dem einen oder anderen kommt dann auch die Möglichkeit, könnt ihr mir denn künftig helfen, ich bräuchte da Unterstützung. Können wir bis zum gewissen Grad, aber dann sind uns da auch die Möglichkeiten einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr gegeben. Und dann verweisen wir an den sozialpsychiatrischen Dienst. Und oft ist es so, dass da sich daraus eine Betreuung entwickelt, wo das dann angeregt wird, dann die Verbindung mit dem Amtsgericht, das läuft dann nicht über uns, sondern über die entsprechende Behörde, in dem Fall die Kreisverwaltung. Und da unterstützen wir dann auch so, stellen Kontakte her und so weiter, dass da den Menschen auch weitergeholfen wird. Also die Bandbreite ist...
Ein riesiges Portfolio, ja. Wenn ich nochmal zurückgehe auf 2015, wo der Sozialkompass ins Leben gerufen wurde und jetzt heute 2025, 10 Jahre später, ist aus eurer Sicht der Bedarf massiv gewachsen und wie hat sich in der Zeit auch die bürokratische Struktur etc. verändert? Merkt ihr da, dass der Bedarf immer größer wird, dass auch die Verwirrung der Klientinnen und Klienten zunimmt, sich in diesem System überhaupt noch zurechtzufinden?
Wir merken das schon, dass sie Hilfe brauchen. Wir haben zum Beispiel, einfach mal jetzt eine Zahl nennen, wir haben ungefähr im Jahr 1.100 bis 1.200 Arbeitsvorgänge.
Wahnsinn.
Da kann von einer Person können natürlich 10 Vorgänge sein. Mhm. Also ist ja wirklich so, wenn einer Geld benötigt, der braucht nicht nur Grundsicherung, der braucht auch was weiß ich, Rundfunkbefreiung, der braucht diesen, jenes. Das sind alles so Arbeitsvorgänge. Mhm. Und dadurch, dass der Staat sagt, wir helfen den Leuten, wird die Zahl immer höher. Die Anzahl der Besucher, die zu uns kommen, die anfragen, können wir da nicht, können wir das, können wir dieses, kriegen wir vielleicht, wir haben zum Beispiel bei dem Wohngeld, wissen viele Leute nicht, ich wusste es auch früher nicht, dass ich auch, wenn ich ein eigenes Haus habe, Wohngeld bekommen kann. Das nennt sich dann Lastenzuschuss. Das hören die Leute dann auch irgendwie kommen, Mensch, ich habe ein kleines Familienhaus, aber das kostet mich, ich habe nicht viel Rente, aber ich will nicht aus dem Haus ausziehen, ich will es auch nicht verkaufen. Können wir da auch irgendwas machen? Dann stellen wir auch einen Antrag, der ist fast identisch mit dem Wohngeld, aber den stellen wir für die Leute, schicken den nach Bad Ems zur Kreisverwaltung, zwecks Bearbeitung und zwecks Genehmigung und Auszahlung der Gelder. Ne? Mhm. Also die Anzahl wird nicht weniger, der Leute, die tun.
Also ich bin jetzt auch schon einige Zeit hier beim Sozialkompass und ich merke ganz einfach, dass auch die, ich sage schon mal so, diese Ansprüche an uns gewachsen sind. Mhm. Dass das jetzt nicht alles nur, dass einfach mal so ein Antrag auszufüllen ist, sondern dass die eigentliche Beratung mehr Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Gerade auch wegen gesetzlicher Änderungen. Und das ist so diffizil zum Teil, um da auch den Leuten mal aufzuzeigen, wer ist überhaupt für euch zuständig. Das ist ja auch so ein Ding, ja, dass die Leute gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Mhm. Und Und gerade diese Beratung mit den rechtlichen Anforderungen, die sind schon in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, schon gestiegen. Mhm. Und das wird noch mehr steigen.
Zumal ja auch die Beratung nicht mehr bei der Behörde großartig vorgenommen werden.
Das ist jetzt meine Frage. Ist diese Beratungsleistung nicht eigentlich auch initialer Bestandteil oder sollte es nicht Bestandteil sein der Bürgerbüros beispielsweise oder der Behörden, die für diese Anträge ja auch zuständig sind?
Also die Behörden, egal welche Behörde das ist, die hat eine Auskunfts- und Beratungspflicht. Mhm. Die ist auch im Gesetz geregelt.
Ja.
Und die wird auch wahrgenommen. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es für viele Leute ist es nicht immer verständlich. Mhm. Ist klar, weil die Leute haben damit bisher nichts zu tun gehabt. Mhm. Ja, und dann zu verstehen, warum hat der einen Anspruch, aber ich nicht. Das ist ja auch oft so. Der kriegt was, warum kriege ich nichts?
Ja.
Ja. Und da muss man immer wieder sagen, und das ist auch bei den Behörden so, das ist ein Einzelfall. Ja? Der Fall ist anders gelagert wie Ihrer.
Ja.
Ja? Deswegen kriegt der was, aber Sie kriegen nichts.
Mhm.
Ja? Und ich kann nur sagen, wir bekleiden an für sich das, was bei den Behörden beraten wird und die Leute halt eben nicht immer verstehen.
Mhm.
Und dann ist es schon so, dass die dann auch hier mal herkommen und uns einen Bescheid vorlegen und fragen, ja, das sind jetzt so viele Zahlen und ich höre immer hier, es gibt beim Bürgergeld oder bei der Grundsicherung gibt es diese 563 Euro, die jedem zustehen.
Mhm.
Wo sind die denn hier? Da oben steht da was, aber unten kriege ich ja nur das ausbezahlt.
Mhm.
Und dann wird denen erstmal klar, das haben die vorher auch erklärt bekommen, aber sie haben es nicht verstanden.
Mhm.
Und dann erklären wir oder versuchen das entsprechend den Leuten zu erklären, dass hier oben ist ein Bedarf, das ist ihr spezieller Bedarf. Und hier unten ist Ihr Einkommen.
Mhm.
Ja, das wird dann gegengerechnet. Und deswegen kann diese Zahl, die bei Ihnen steht, kann nicht mit der Zahl übereinstimmen, die ein anderer bekommt,
ja,
unterm Strich.
Ja.
Weil jeder Fall einzeln gelagert ist. Und dann ist das oft, ist es dann auch so für die Leute verständlich.
Mhm. Ja? Also ist die Zeit, die ihr investiert, wirklich diese Ruhe und diese Zeit auch ein ganz, ganz großer Aspekt vermutlich in der Beratung.
Das kann natürlich, eine Behörde erklärt das schon, ja, die klären auch auf, aber trotzdem bleiben da Fragen und dann kommen viele hierher und wir sagen das den Leuten auch, wenn wir zum Beispiel jetzt den Antrag stellen beim Jobcenter oder beim Sozialamt, dann sagen wir, wenn Sie jetzt den Bescheid bekommen und Sie verstehen das nicht, dann kommen Sie mit dem Bescheid hierher und dann erklären wir denen das.
Mhm.
Ja. Weil es wird letztendlich schon kommuniziert, aber wenn dann das Zahlenwerk den Leuten vorliegt, ist es nicht immer verständlich.
Ja. Ja. Ja.
Und das ist beim Bürgergeld ist es wirklich, da muss man, ich sag's jetzt mal übertrieben, aber den Bescheid, der da kommt, den muss man studiert haben.
Dann muss man auch dazu sagen, dass die Leute jedes Jahr einen neuen Antrag stellen müssen auf Wohngeld, auf Lastenzuschuss, auf Bürgergeld und dann wird das wieder neu berechnet, haben sich die Einkommensverhältnisse verändert, dann wird das alles neu berechnet und dann kommen die Leute wieder, das sind ja andere Zahlen wie vom letzten Jahr drauf.
Mhm.
Ist natürlich klar, die Rente hat sich erhöht, das hat sich erhöht, das hat sich erhöht, die Miete hat sich erhöht und so weiter und deswegen ist das so ein richtiger Zahlenwirrwarr, der da überall drauf hängt. Ne?
Mhm.
Und das muss man den Leuten auch tatsächlich erklären, weil sie wissen ja, oder weiß ja, viele.
Ja. Für die ist es sprachlich auch schwierig nachzuvollziehen.
Das kommt dazu, ne?
Ja, das passt aber auch zu der nächsten Frage. Wenn ihr könntet, was würdet ihr im deutschen Sozialgesetz oder auch was die Verfahren betrifft, die gesamte Bürokratie verändern? Wenn wir mal so ein bisschen träumen, gibt es da etwas?
Ja, also ich denke, man müsse den Leuten mehr Zeit zuwenden, dass man ganz einfach die Leute in dem Gespräch, das ist aber, ich sage jetzt mal, das ist nicht mehr haltbar, das geht nicht, weil die Kommunen oder die da wo entschieden wird bei den Behörden, das sind gerade bei unserem Klientel, das ist wie gesagt schon ein paar Mal Jobcenter, Sozialamt, Kreisverwaltung. Das sind die Behörden, die ganz unten stehen in der Kette.
Mhm.
Die entscheiden praktisch über das, was bei Bund, Land an Gesetzen kommt und die entscheiden unten. Und oft ist es halt eben so, dass die Kommunen wie allgemein bekannt ist, nicht mehr die finanziellen Mittel haben. Mhm. Und dann spart man eigentlich immer an der falschen Stelle, nämlich beim Personal. Mhm. Und da wünsche ich mir, dass man da dem Personal vor Ort, dass man da ausreichendes Personal hat. Mhm. Ja, was auch dann dieser Beratungspflicht, die kommen ihrer Beratungspflicht nach, aber damit man den Leuten mehr Zeit zuwenden kann. Mhm. Ja, und dieser Kontakt, den wir hatten mal früher zum Bürger, der wird weniger. Mhm. Meiner Ansicht nach ist es auch gewollt, weil mittlerweile gibt es ja nur noch Termine oder Vorsprachen nur noch über Terminvergabe und so weiter. Und der Kontakt wird automatisch weniger, weil man immer mehr über Digitalisierung macht. Mhm. Und das ist eigentlich das, was vielen Leuten, die können das, die Leute, ja, aber nur für ihren privaten Bereich, was sie unmittelbar brauchen. Aber so eigentlich diese Unterstützung müsste mehr im persönlichen Umfeld erfolgen. Mhm. Also Vorsprachen und dann den Leuten da auch helfen. Und ja, ich hatte einen Fall, dann kommen die und sage ich, wo ist denn der Rest vom Antrag? Ja, den kann ich mir im Internet runterladen. Mhm. Ja? Und dann haben dann die Leute schon Probleme, weil sie ganz einfach dann nicht nachfragen bei der Behörde, sie schämen, weil sie einfach keine Möglichkeit haben. Ja. Es fehlt das Equipment, es fehlen die finanziellen Mittel, um sich einen Drucker zu besorgen, einen Laptop zu besorgen. Dann haben sie alles auf dem Handy. Aber wenn ich es auf dem Handy habe, kann ich es noch lange nicht irgendwo auch an eine Behörde schicken.
Mhm. Jetzt hast du gerade...
So dieses Verständnis für die Leute, die in der Situation sind, die für die fremd ist.
Ja.
Ja? Und da bräuchten die meiner Ansicht nach mehr Hilfe. Und das merken wir halt eben auch hier, wenn die Leute zu uns kommen. Mhm.
In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. To show.
Du hast gerade den Begriff Scham erwähnt. Spielt er auch hier im Sozialkompass eine Rolle, dass die Menschen hier erstmalig hinkommen, vielleicht auch mit einem Gefühl der Scham, weil sie Beratung brauchen, weil sie staatliche Unterstützung brauchen? Ist das hier in den persönlichen Gesprächen ein Thema? Spürt ihr das bei den Klientinnen und Klienten?
Am Anfang spüren wir das schon. Oder wir sprechen auch manchmal Leute auf der Straße an, sagen Sie mal, ich glaube, Sie brauchen etwas Hilfe. Kommen Sie einfach mal zu uns. Dann kommen auch manche zu uns. Ne? Mhm. Aber dieses Wort Scham, das ist schon extrem.
Ja, deshalb auch so wichtig, dass man hier in den Sozialkompass kommen kann mit jedem Anliegen und alles vollkommen vertraulich behandelt wird in einer wirklich guten und authentischen Atmosphäre miteinander. Ja. Ja. Ihr habt eben gesagt, wenn es Richtung Bürgerbüro geht, da fehlt oft die persönliche Nähe. Das kann zeitlich oft nicht mehr geleistet werden. Ihr habt die sicherlich auch mit vielen Klientinnen und Klienten, kennt persönliche Geschichten, die teilweise sicherlich auch schwerwiegender sind. Wie geht ihr selbst damit um? Nehmt ihr auch das eine oder andere vielleicht mal mit nach Hause nach Feierabend, was euch weiter beschäftigt, Schicksale von Menschen?
Also, gerade noch mal zu der Sache Bürgerbüro. Mhm. Also das Bürgerbüro ist ja dafür da, um Dinge vor Ort mit den Bürgern, ich sage jetzt mal Meldewesen und so weiter, zu klären. Wenn es jetzt explizit um Bedürftigkeiten geht, Sozialhilfe, Grundsicherung, dann gibt es ja die Fachabteilung. Ja. Und die verweisen dann entsprechend an die Fachabteilung. Wir haben da aber auch schon mal Fälle, wo das Bürgerbüro an uns verweist. Mhm. Ja. Und das machen wir auch hier. Wir schicken auch niemanden weg, sondern wenn Leute hierher kommen und die sagen, hier, ich war da und da, und die haben gesagt, geh mal zum Sozialkompass, die helfen bei Antrag ausfüllen, die machen das, dann ist das. Aber in der Regel, das Bürgerbüro ist für alle da, die machen das auch, die beraten auch und verweisen dann in der Regel dann auch an die Fachabteilung. Mhm. Ja. Früher war es so, jetzt auf diese Geschichte, ob mich sowas, ob bei uns sowas belastet, kann ich nur von meiner Seite sagen. Als ich irgendwann mal auf dem Sozialamt angefangen habe, war das auch Neuland für mich. Und da hat mich das schon belastet. Nicht jeder Fall, aber es gab schon Fälle, wo man das auch mit nach Hause genommen hat. Mhm. Mittlerweile oder auch im Laufe der Zeit wird man nicht abgestumpft, aber man kann mit diesen Dingen anders umgehen, besser umgehen. Mhm. Und es ist auch so, dass man, wenn ich jetzt hier die Tätigkeit hier sehe, man hat schon mal Fälle, wenn man mal so mit den Leuten redet, man merkt auch so, was da für Hintergründe sind, wie die Familienverhältnisse sind, wie die finanzielle Situation ist und so weiter, wo auch vielleicht Krankheit noch eine Rolle spielt, dass viele Leute ja, man meint ja immer, Bürgergeldempfänger, das sind alles Faulenzer, aber das ist ja nicht so. Mhm. Ja, oder auch die Leute, die Grundsicherung bekommen. Das sind Leute, das sind Einzelschicksale. Mhm. Ja, das muss man einfach so sehen. Und viele, die kriegen nicht umsonst Leistungen. Und das geht einem schon manchmal so ein bisschen mit, wo man dann auch zu Hause nochmal überlegt, wenn man so hier rausgeht aus dem Büro und sitzt dann abends zu Hause, dann hat man schon nochmal ab und zu den Gedanken daran. Mhm. Ja, das ist jetzt, man weiß ja, dass es Institutionen gibt, wo die Leute weiterhelfen. Und ich für mich ist das auch noch wichtig, dass ich ein Teil dieser Kette bin, dass ich mit meiner Hilfe, mit meiner Unterstützung oder unserer Hilfe hier mit dem Sozialkompass, dass wir da ein Teil dessen sind, um diesen Leuten weiterzuhelfen. Das ist dann für mich so ein Ding, du hast jetzt deins getan und mehr kannst du nicht. Mhm. Ja, und jetzt sind andere dran. Ja. Ja, also das ist so das, wo ich mir dann sagen kann, du hast das getan, was du konntest.
Ihr habt, so habe ich es erlesen, ja auch immer eine Weihnachtsaktion, die ihr vom Sozialkompass aus gestaltet und jetzt auch passend zum Schulanfang eine Aktion für die Erstklässlerinnen und Erstklässler. Könnt ihr darüber mehr erzählen? Ganz anderer Bereich eurer Arbeit.
Die letzte Aktion mit den Einzuschulenden jetzt für die Grundschule Singhofen und Nassau, da haben wir zwei anonyme Spenden bekommen.
Ja.
Und in nicht unbeträchtlicher Höhe. Und da haben wir gedacht, dann machen wir doch Folgendes, dann geben wir mal an die Einzuschulenden, geben wir mal Gutscheine über 15 Euro aus, damit die sich bei Buchhandlung Jörg sich die entsprechenden Schulhefte, Stifte oder sonstige Schulbedarf kaufen können. Wir reden da praktisch von 110 Gutscheinen, 15 Euro, das ist schon eine kleine Summe, die uns da zur Verfügung gestellt wird.
Ja.
Wir haben auch immer wieder Leute, die uns Geld zukommen lassen, die wir für irgendwelche soziale Zwecke einsetzen sollen. Jetzt zum Beispiel, wir haben seit 3 Jahren machen wir eine Weihnachtsaktion und da werden wir von der Rheinzeitung, diese Institution Helft uns Leben, bekommen wir immer regelmäßig einen großen Betrag an Gutscheinen, in Form von Gutscheinen vom Lidl, kann man jetzt ruhig sagen, Lidl. Und dafür füllen wir ungefähr 35 Tüten mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs im Wert von ungefähr 30 Euro die Tüte. Mhm. Und die verschenken wir dann, geben die aus an die Bedürftigen, damit die auch mal zu Weihnachten was anderes haben, als wie jeden Tag Nudeln mit Spaghetti-Sauce, sage ich immer. Ne?
Ja.
Wir haben auch immer noch Gutscheine, haben wir schon ausgegeben, die Leute einlösen konnten beim heimischen Bäcker, beim Metzger, in Cafés oder für die Kinder im Sommer Eisgutscheine. Wir haben jetzt, glaube ich, 200 Eisgutscheine ausgegeben. Das finanzieren wir alles von privaten Spenden, wobei die Spender keine Spendenbeleg haben wollen, keine Spendenquittung.
Ja.
Das ist schon mal auch ein Vorteil für uns, dann brauchen wir uns in die bürokratische Arbeit zu machen.
Weniger bürokratische Arbeit mal, ja.
Ja, brauchen wir das jetzt mal. Und dann kriegen die das von uns, die Gutscheine, und dann sind die ganz begeistert. Wir haben auch Kaffeenachmittage gemacht, einfach nur mal, um die Leute ein bisschen mehr zu integrieren.
Darüber hinaus ist der Sozialkompass aber ja nicht nur zuständig dafür, dass behördliche Vorgänge geregelt werden, sondern ihr habt ja auch darüber hinaus ein großes Netzwerk. Das heißt, wenn jetzt eine ältere Person beispielsweise kommt und sucht eine ehrenamtliche Unterstützung, könnt ihr auch weiterverweisen, richtig?
Ja, da verweisen wir an das Seniorenbüro Die Brücke. Und die bieten den Leuten an, mit denen einzukaufen, wenn sie nicht mehr mobil sind oder wenn sie Gehbehinderung haben. Oder es gibt auch viele, die fragen nach einer Wohnung im Erdgeschoss oder die fragen nach einer Bügelhilfe.
Ja.
Oder wer geht mit mir spazieren? Zu mir kommt keiner mehr. Und die verweisen wir dann entweder an die Brücke oder wir kennen ja auch Leute, die auch teilweise einsam sind und wo wir sagen können, ich rufe die Frau mal an, die kann mit dir mal eine Stunde am Tag spazieren gehen. Das macht die vielleicht gerne. Ist auch sehr oft schon vorgekommen. Mhm. Ne?
Es gibt auch die Möglichkeit an entsprechende Institutionen verweisen, die das anbieten.
Ja.
Bekleidung im Alltag. Mhm. Ja, bei der Stiftung Scheuern gibt es zum Beispiel sowas.
Mhm.
Ja. Es gibt das auch hier im Umfeld, gibt es Möglichkeiten, wo wir Kontakte herstellen können, die dann unmittelbar anschließend mit den Personen Verbindung aufnehmen und dann so Nachmittage begleiten, vielleicht mal mit einkaufen gehen und so die Leute unterstützen. Da können wir auch vermittelnd tätig sein. Was wir auch machen ist, viele fragen an wegen Rentenantragstellung.
Ja.
Ja? Und da verweisen wir, haben wir auch die Möglichkeit, den Kontakt herzustellen zum Rentenberater, der dann auch aktuell haben wir da auch jemand, der dann zu den Leuten nach Hause kommt ja, und dann mit denen die Leute mal zu Hause berät oder auch entsprechend einen Rentenantrag stellt.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber wir sind mit einem Rentenberater in Kontakt und der hat auch angeboten, das hier bei uns in den Räumlichkeiten zu machen. Und weil das wird aktuell wird das von der Verbandsgemeinde nicht mehr angeboten.
Mhm.
Und wir haben da jetzt schon versucht, da nochmal eine Regelung zu finden. Und wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt jemand in petto, sagen wir mal, der sich bereit erklärt, bei Bedarf auch hier zu uns im Sozialkompass und dann gegebenenfalls, wenn wir da 2, 3 Anträge haben, dann nach und nach hier abzuarbeiten.
Mhm.
Aber das ist jetzt noch so ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja. Dann beantwortet mir doch zum Abschluss gerne noch die allerwichtigste Frage, wann und wie man den Sozialkompass denn am besten erreichen kann. Ihr habt ja wahrscheinlich feste Bürozeiten oder auch Telefonzeiten. Wie erreicht man euch?
Wir haben feste Bürozeiten, montags von 9 bis 13 Uhr, mittwochs von 13 bis 17 Uhr und freitags von 10 Uhr bis 15 Uhr. Mhm. Außerdem können die Leute auf den Anrufbeantworter sprechen, wenn sie hier anrufen. Der ist immer angeschaltet und können uns auch per E-Mail, wenn es möglich ist, für viele per E-Mail erreichen. Wir melden uns sofort zurück.
Ja. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die Einblicke in die Arbeit des Sozialkompass und vor allen Dingen für euer unermüdliches Engagement. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und das war unser Gespräch mit Horst Engel und Bernd Friedrich vom Sozialkompass in Nassau. Wir haben erfahren, welche Angebote es gibt, wer sie in Anspruch nimmt und warum dieses Projekt so wertvoll für unsere Region ist. Schön, dass Sie dabei waren und ich freue mich sehr, wenn Sie auch bei der nächsten Episode unseres Podcasts wieder einschalten. Immer sonntags. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.